Wir stehen bei der Betrachtung der messianischen Stellen in Jesaja in Kapitel 42. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen damit begonnen. Wir lesen nochmals Kapitel 42, Vers 1 bis 9.
Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören.
Ja, vielen Dank. Welchen Namen finden wir hier von dem Messias? Jawohl, Knecht, oder noch genauer, mein Knecht. Gott nennt den Messias mein Knecht, dann auch mein Auserwählter. Nun werden wir in den weiteren Kapiteln verschiedene Abschnitte sehen, wo der Messias speziell als Gottes Knecht vorgestellt wird. Übrigens, das berühmteste messianische Kapitel in Jesaja, das ist ja Kapitel 53. Das beginnt eigentlich schon ein bisschen vorher, in Kapitel 52, Vers 13. Und dort haben wir auch diesen Titel für den Messias. Liest jemand Jesaja 52, Vers 13?
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Noch Vers 14.
Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Jawohl, also auch hier, der Messias wird genannt Avdi, mein Knecht, in Vers 13. Der gleiche Name wie da in Kapitel 42. Übrigens, im Judentum war das von alters her klar, dass dieses Kapitel, das jetzt die Leiden des Gottesknechtes beschreiben, Jesaja 53, dass das der Messias ist. In dem Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten, das ist die aramäische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die man in jeder Rabbinerbibel findet. Also mit den größten Druckbuchstaben wird in den Rabbinerbibeln der Bibeltext abgedruckt und dann etwas kleiner kommen die Targumim, das sind die aramäischen Übersetzungen dran und dann noch kleiner die ganz wichtigen Kommentare über den Bibeltext und die weniger wichtigen dann noch mit kleineren Buchstaben. Das ist so eine typische Rabbinerbibel. Also da hat man den Grundtext, Übersetzung auf Aramäisch und verschiedene Kommentare geordnet nach Wichtigkeit. Und in dem Targum Jonathan ben Uziel, das auch aus der Antike stammt, da wird im Aramäischen hier noch eingeschoben, siehe mein Knecht, und dann Meschicha. Das ist Aramäisch für der Messias. Also da war klar gemacht in der Übersetzung, hier geht es um den Messias. Das ist der Knecht Gottes. Nun, in Jesaja 42 erfahren wir vieles über den moralischen Charakter des Messias. Wir haben Prophezeiungen, die so mehr äußerlichen Charakter haben, woran man den Messias erkennen konnte. Zum Beispiel, er musste in Bethlehem geboren werden, Micha 5, Vers 1. Er musste im Jahr 32 nach Christus als Fürst in Jerusalem auftreten, Daniel 9, 25. Die Jahrwochen Daniels führen genau aufs Jahr 32. Er musste ein Nachkomme sein aus dem Haus Davids. Das konnte man zur Zeit Jesu mit den bestehenden Geschlechtsregistern, die zentral in Jerusalem gelagert wurden, auch belegen. Das sind so mehr äußerliche, eindeutige Kennzeichen des Messias. Aber hier jetzt in Kapitel 42, da werden seine moralischen Eigenschaften gezeigt. Das heißt, Gott hat sein Wohlgefallen an ihm, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen, da werden wir das nicht mehr aufschlagen. Bei der Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer, da hat sich der Himmel geöffnet und die Volksmenge dort am Jordan unten, in der Nähe von Jericho, konnte die Stimme Gottes hören, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Muss ich das so vorstellen, die Menschen seit dem Sündenfall haben alle Gott verunehrt. Keiner ist über diese Erde gegangen, ohne Gott zu verunehren. Und plötzlich erscheint ein Mensch, der Gott in allem verherrlicht hat, in seinen Taten, in seinen Worten, in seinen Gedanken. Alles war Gott wohlgefällig. Dieser Kontrast, und da verstehen wir dann auch am Ende seines öffentlichen Dienstes von etwa 3 Jahren, auf dem Berg der Verklärung, öffnete sich der Himmel nochmals mit dieser Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Übrigens, dieses Wort finden wir im Neuen Testament 7-mal. Also in den Evangelien in Verbindung mit der Taufe des Johannes, in den 3 Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und dann der Berg der Verklärung kommt auch in diesen 3 Evangelien vor, also 6-mal. Und ein 7. Mal nimmt das Petrus noch einmal auf in seinem 2. Brief, den er aus der Todeszelle in Rom geschrieben hatte, wo er nochmals von diesem Erlebnis berichtet. Dort findet man das 7. Mal das Wort zitiert. Dieser ist mein geliebter Sohn. Das entspricht also diesem Charakter, siehe meinen Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Der Messias wird in gewissen Stellen wird er vorgestellt als der König Israels. Hier ein Kontrast, er wird vorgestellt als der Knecht. Also es ist ein Paradoxon, dieser Kontrast. König und hier Knecht. Können wir das vielleicht noch kurz anschauen? Wo haben wir zum Beispiel eine Stelle, wo der Messias als König beschrieben wird, ausdrücklich? Die wohl bekannteste, ist vertont von Händel. Wie? Zacharja 9, Vers 9. Wo der Einzug nach Jerusalem auf dem Esel prophezeit ist. Zacharja 9. 9. Kann das jemand vorlesen, bitte?
Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin.
Jawohl. Also hier, der Messias ist dein König, der König Israels, der König Jerusalems. Und eben als Kontrast in Jesaja 42, er ist mein Knecht, der Knecht Gottes. In welchem Evangelium im Neuen Testament wird besonders der König Matthäus beschrieben? Im Matthäus-Evangelium. Dort liegt der Akzent in der ganzen Beschreibung und Darstellung immer wieder darauf, der Messias, Jesus, ist der König Israels. Und wo, in welchem Evangelium liegt der Akzent auf dem Knecht?
Markus.
Also interessant auch in der Reihenfolge, wie das üblich ist, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Also zuerst der König, das ist die, kann man sagen, die erhabenste Stellung, die man als Mensch haben kann auf Erden. Und dann im nächsten Evangelium Markus, der Knecht Gottes. Der Knecht, das ist die unterste Stelle. Ja? Jawohl, so kann man dann noch eine Beziehung machen zu diesen drei Ämtern, die es gibt. Jawohl. Aber jetzt hier geht es eben speziell um diesen Kontrast. Einerseits eben der König und als Kontrast dazu, das wäre dann nicht der Prophet, sondern der Kontrast zum König ist der Knecht. Und wie wird der Akzent gesetzt im Lukas-Evangelium, wenn wir schon bei den Evangelien sind? Also die wahre Menschheit Jesu Christi wird dort am meisten betont. Das Evangelium wurde ja geschrieben durch einen Arzt. Und die Geburtsgeschichte ist dort am ausführlichsten beschrieben. Also eben um zu zeigen, der Messias ist ein wirklicher Mensch. Auch das wurde im Alten Testament betont, die Menschheit des Messias. Wir können da eine Stelle aufschlagen, Zacharja 6, Vers 12. Auch wieder eine Stelle, die im Judentum schon von alters her bekannt war, als eine Stelle, die vom Messias redet. Zacharja 6, Vers 12, wer liest?
Und sage ihm, so spricht der Herr, der Heerscharen, siehe ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen.
Jawohl. Also hier, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Siehe ein Mann. Das ist eben der Mensch, der Messias, ein wirklicher Mensch. Und was ist dann das Thema im Johannesevangelium? Die Gottheit Christi wird speziell betont. Darum beginnt es ja gerade am Anfang des Evangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, und dann wird weiter eben der Akzent gelegt, es ist Gott der Sohn, der in die Welt gekommen ist. Darum dann Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Also der Sohn Gottes wird speziell im Johannesevangelium vorgestellt. Und in Psalm 2 sehen wir, auch wieder in einem Psalm, der im Judentum klar auf den Messias hinwies, sehen wir ihn als Sohn Gottes. Psalm 2, Vers 7.
Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.
Jawohl, und dann noch in Vers 12.
Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Jawohl, also der Sohn Gottes, bei dem man sich in Sicherheit bringen muss. Ja, und, ja, bitte?
Im Psalm 2 steht ja auf Aramäisch Bar.
Oder? Ja.
Was ist der Grund? Also, im Koran steht Sohn Ben. Mein Sohn ist der, der mich gezeugt. Vers 7 ist Ben und nachher Bar.
Jawohl. Also, das ist. Es ist so, Bar ist an sich das im Aramäischen übliche Wort für Sohn. Und aber im Hebräischen wird es eben auch benutzt. Und so können beide, in Psalm 2 ist ja nicht Aramäisch, sondern Hebräisch geschrieben. Und so kommen also beide Wörter vor als Varianten. Und vielleicht der Unterschied ist der, Jesus ist in zwei Hinsichten Sohn Gottes. Er ist Sohn Gottes geworden als Mensch durch Zeugung. Also du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber er war von Ewigkeit her Sohn. Denn er war in seiner Gottheit von Ewigkeit her in einem Verhältnis als Sohn zum Vater. Und er ist als Sohn in die Welt gekommen, Mensch geworden. Also wir müssen unterscheiden zwischen seiner ewigen Sohnschaft und seiner Sohnschaft als Mensch. Und in Psalm 2 ist also im Vers 7 der direkte Bezug auf seine Sohnschaft als Mensch. Und dann der Unterschied, er ist überhaupt der Sohn. Das ist dann speziell eben der ewige Sohn. Ja, darum also diese zwei Varianten. Es ist aber noch interessant zu sehen, die Evangelien nehmen also das auf, was im Alten Testament als Bild vom Messias gemalt wird, der König, Matthäus, der Knecht, Markus, der Mensch, Lukas und der Sohn Gottes im Johannesevangelium. Und jedes Mal ist es ein Kontrast, nicht wahr? König ist die höchste Stellung, die man als Mensch haben kann, das höchste Amt, und Knecht ist das niedrigste Amt. Und bei Lukas und Johannes ist es auch wieder ein Kontrast, eben die Betonung auf Mensch, das spricht auch wieder von Erniedrigung. Nicht wahr? Wir sind eben als Menschen nicht die höchsten Geschöpfe, sondern wir sind als Menschen eben gerade unter Gott gestellt. Aber im Johannesevangelium wird gezeigt, der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Ist also auch da der Kontrast Mensch und Gott, Knecht und König. Und es ist auch interessant festzustellen, man kann sagen, König und Knecht, das sind Ämter. Aber Mensch und Gott, das ist nicht ein Amt, sondern das ist etwas Wesensmäßiges. Nicht wahr? Man ist ein Mensch, man kann nicht einfach eben die Stellung eines Menschen einnehmen, so, man ist Mensch, man ist, Gott ist Gott. Also die ersten zwei Evangelien zeigen Ämter des Herrn Jesus, König und Knecht, und die anderen zwei zeigen eben ihn als das, was er wesensmäßig ist. Er ist Mensch geworden und war von Ewigkeit her Gott. Und da sehen wir auch schon, dass die Evangelien eben zusammen eine Einheit bilden. Und wenn man die auseinanderreißt, dann geht das ganze Muster kaputt. Und es gibt ja noch viel, viel mehr Strukturen, die eben deutlich machen, die vier Evangelien im Neuen Testament, die sind eine in sich geschlossene Einheit. Und ich war so, in den letzten Jahren hat man immer wieder in den Medien gehört, ja, man hätte neue Evangelien entdeckt. Zum Beispiel ein Judas-Evangelium oder ein Thomas-Evangelium. Und dann wollen manche da neue, richtigere, korrektere Informationen über Jesus von Nazareth damit erfahren. Aber diese sogenannten neuen Evangelien, das sind alles gnostische Evangelien, die geschrieben wurden in der Zeit 2. Jahrhundert, Thomas wird allgemein von den Forschern auf etwa 140 nach Christus angesetzt, und dann das Judas-Evangelium 2. oder 3. Jahrhundert geschrieben. Also ganz eindeutig nicht von Augenzeugen. Während das Matthäusevangelium, das Johannesevangelium ist gemäß den ältesten Überlieferungen aus der frühesten Christenheit sind wirklich Augenzeugenberichte. Und wir haben sogar ein Matthäus-Evangelium-Fragment, ein griechisches Fragment aus dem ersten Jahrhundert. Also wo wir ganz klar belegen können, die Evangelien, die wir in der Bibel haben, das sind Informationen, die auf Augenzeugen zurückgehen im ersten Jahrhundert, während eben diese Judas-Evangelium, Thomas-Evangelium und so weiter, das sind gnostische Fälschungen aus späterer Zeit. Und gnostisch bedeutet, das war eine Sekte in der Kirchengeschichte, die behauptet hat, Jesus sei nicht wirklich Mensch geworden. Er hätte nur einen Scheinkörper angenommen. Dieses Denken kommt aus der griechischen Philosophie und geht zurück auf Platon. Platon hat ja gelehrt, alles Irdische, alles Materielle sei minderwertig. Das wirklich Wahre, das ist nur das Geistige, die Ideen im Jenseits. Und darum müsse der Mensch sich vom Stofflichen lösen und immer höher hinaufarbeiten. Und so haben diese Gnostiker eben dieses griechische, platonische Denken übernommen. Und ihre Schlussfolgerung war, ja, wenn die Materie etwas Minderwertiges ist, dann kann es ja nicht sein, dass Jesus ein Mensch geworden wäre. Dann hätte er ja einen minderwertigen Körper angenommen. Und so haben sie also seine wahre Menschheit gerade geleugnet. Und im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, wird gesagt, dass man Antichristen daran erkennt, unter anderem, dass sie nicht bekennen, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Also, dass er als wirklicher Mensch mit einem wirklichen Körper gekommen ist. Und so muss man, also Leuten, die da mit solchen gnostischen Evangelien operieren wollen, das wurde auch sehr stark gefördert durch das Buch Sakrileg von Dan Brown. Oh, dieser Roman, nicht wahr? Manche Leute haben den gelesen, weil sie dachten, über diesen Roman würden sie dann die wahren Ursprünge des Christentums erfahren. Also wenn ich über irgendein Thema etwas Sachliches gerne erfahren möchte, dann lese ich keinen Roman. Dann lese ich ein Sachbuch, oder? Ja, ist eigentlich ziemlich unsinnig. Aber nur um zu sagen, woher das kommt und wie man diesen Herausforderungen ganz nüchtern begegnen kann und sagen muss, dort finden Sie nicht die Wahrheit. Das sind Fälschungen unter falschem Namen aus späterer Zeit. Thomas war ja schon längst gestorben, um 140 nach Christus. Der letzte Apostel Jesu Christi war Johannes und der starb um das Jahr 100 nach Christus herum. Ja, also gehen wir zurück, das war so ein kleiner Exkurs, eben um diesen Begriff mein Knecht heilsgeschichtlich noch besser einzuordnen. Jetzt gehen wir weiter. In Jesaja 42,1 wird gesagt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Die Erfüllung war dann eben am Jordan, als der Geist bei der Taufe des Johannes wie eine Taube auf Jesus Christus gekommen war. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und dann wird gesagt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Da konnte man also schon als Jude im Alten Testament ahnen, aha, der Messias wird sich nicht nur mit unserem Volk, mit dem jüdischen Volk beschäftigen, sondern er hat eine Botschaft für die anderen Völker. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Wir kommen gleich auf diesen Punkt zurück, aber zuerst sehen wir weiteres über seinen Charakter. Vers 2. Was erfahren wir da über den Messias? Lies das nochmals jemand?
Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen.
Jawohl, was bedeutet das?
Er ist kein Publizist.
Ja, oder wer schreit auf den Gassen? Marktschreier, gut, er wird kein Händler sein, ja, aber wenn es gerade, ich meine, wenn der Messias erwartet wurde als König, dann hat ja das eine politische Bedeutung. Aber welche Leute schreien?
Das Volk.
Das Pöbel.
Pöbel und, ja, also die Masse, die eine Revolution will, ja. Die Revolutionären, die schreien auf den Straßen, und der Messias wird nicht als Revoluzzer auftreten. Ich weiß, es gibt ja manchmal so Vorstellungen, Jesus Christus sei ein Revolutionär gewesen. Und auch dieses üble Musical Jesus Christ Superstar ist eine ganz gottlose Darstellung von Jesus Christus. Aber das wollte Jesus Christus so quasi als Revoluzzer darstellen. Der Hintergrund war natürlich die ganze neomarxistische Überfremdung ab den 60er Jahren. Aus diesem Nährboden ist dieses Musical entstanden. Aber die Bibel beschreibt ihn gerade ganz anders. Nicht ein Revolutionär, der da in den Straßen eben herumschreit und die Macht so auf diese derbe Art an sich reißen möchte. Das bedeutet also nicht, dass er nicht in der Öffentlichkeit predigen würde. Das ist etwas ganz anderes. Aber er wird eben nicht als Revoluzzer auf der Straße auftreten und das Volk zum Aufstand aufrufen und aufstacheln, noch hören lassen seine Stimme auf der Straße. Und dann Vers 3, liest das jemand?
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue wirkt er das Recht hinaus.
Jawohl. Also was sagt dieser Vers über ihn aus?
Ja, Barmherzigkeit. Er ist barmherzig.
Jawohl. Und zwar zu was für Menschen?
Zu den Geknickten, ja, zu den einfachen, Gedemütigten.
Genau. Gedemütigten. Und denen, wo nur noch ein Funke von Hoffnung da ist. Also er gibt die Menschen nicht einfach so auf. Da wo noch ein Funken von Hoffnung ist, geht er darauf ein. Und will das, was da noch ein bisschen an glimmendem Docht da ist, will er wieder zum Licht hinführen. Und das, was geknickt ist, will er heilen, dass es doch wieder wachsen kann, ohne dass man es abreißt. Also er wird Geduld haben mit Menschen und wird, da wo noch etwas, ein Funke Hoffnung da ist, geht er darauf ein. Und da könnten wir natürlich schöne Beispiele zusammentragen aus den Evangelien, aber so ein ganz besonders anschauliches.
Der barmherzige Samariter,
genau. Wobei, dort ist es ja ein Gleichnis, wo der Herr aber zeigt seine Gesinnung, wie er mit denen, die eben halbtot geschlagen sind, wie er mit ihnen umgeht. Natürlich, letztlich weist ja der barmherzige Samariter auf Jesus Christus selbst hin. Also am Teich Bethesda, ja, dieser Gelähmte, der jahrelang da gelähmt war. Also übrigens, er hat dann nicht gebadet, sondern der Herr hat ihn einfach so geheilt, ohne das Bad in Bethesda. Genau. Oder man könnte auch denken an die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und dort ist er so eindrücklich, obwohl der Herr Jesus manchmal vor 10.000 von Leuten gepredigt hat. Sieht man im Lukas-Evangelium, wird gesprochen im Griechischen von Myriaden, die kamen, um ihn zu hören. Und eine Myriade ist im Griechischen 10.000. Also eine Mehrzahl, Myriaden. Ich weiß, da könnte jemand einwenden, aber das geht doch nicht ohne Mikrofon. Natürlich geht das. Das wissen wir auch zum Beispiel noch aus der Zeit von George Whitefield, dieser Evangelist im 18. Jahrhundert, der hat eben ohne Verstärkung der Stimme hat er vor Zehntausenden gesprochen. 20.000 war sehr üblich. Und er hatte eben eine sehr ungewöhnlich starke Stimme, aber das war möglich. Und so hat der Herr Jesus wirklich auch vor 10.000 gesprochen. Er muss eine sehr starke Stimme gehabt haben. Aber es war ihm nicht nur wichtig, möglichst viele Leute auf einmal zu erreichen. Gerade bei dieser Geschichte der Samariterin heißt es in Johannes 4, er musste durch Samaria reisen. Und das war ja gar nicht der übliche Weg für Juden von Judäa nach Galiläa, dass sie durch Samaria gingen. Die machten normalerweise einen Umweg, weil eine Konfrontation mit den Samaritern in Samaria war immer etwas Gefährliches. Und trotzdem steht dort, ja? Ja? Diese kananäische Frau aus dem Libanon in Matthäus 15. Ja, das ist auch so ein glimmender Docht und der Herr geht auf sie ein. Sehr schön. Ja, und eben bei dieser Samariterin ist noch zu sagen, eben der Johannes 4 sagt, er musste durch Samaria gehen. Dieses Muss war einzig dieser Grund, er musste dieser Frau begegnen. Und hatte dann ein ganz persönliches Gespräch mit ihr am Brunnen draußen. Und langsam geht nicht sofort eben aufs Zentrum, sondern langsam kommt er zum zentralen Punkt und schließlich sagt er, rufe deinen Mann. Er sagt, ich habe keinen Mann. Und der Herr sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie lebt nur in Konkubinat, aber das ist nicht ihr Mann vor Gott. Und dann geht sie ja kurz danach in die Stadt und ruft, kommt her, da ist ein Mann, der hat mir alles gesagt, was irgendwie ich getan habe, das ist doch nicht der Messias. Das kann ja nicht sein. Also sie hat realisiert, wer das ist. Aber eben sehen wir eine Frau, die kann man beschreiben als ein geknicktes Rohr, hatte wirklich sehr viel schlimme Erfahrungen in ihrem Leben. Und der Herr kommt, muss zu ihr gehen, bringt sein Wort und diese Frau findet den Messias und findet Vergebung für ihre ganze Vergangenheit. Das ist so ein glimmender Docht, den der Herr nicht ausgelöscht hat. Ja, also es gäbe zahlreiche Beispiele in den Evangelien, die eben genau dieses Wesen des Messias illustriert. Er ist so ganz anders als viele Mächtige in dieser Welt. Er ist eben König und Knecht in einer Person. Ja, und dann Vers 4, was wird da ausgesagt? Wie könnte man das mit anderen Worten umschreiben? Es ist ja oft so, dass man einen Beweis liefern kann, dass man einen Text verstanden hat, wenn man das Gleiche mit ganz anderen Worten nochmals sagen kann. Unermüdlicher Dienst, und zwar bis?
Bis zu seinem Sieg.
Bis zum Ziel, genau. Bis zum Sieg. Ich weiß, es gibt Leute, die sind unermüdlich, aber dann plötzlich ist fertig und ihr Lebenswerk ist nicht zum Ziel gekommen. Aber hier wird gesagt, dass er unermüdlich sein wird und er wird das Ziel erreichen. Dieses, er wird nicht ermatten, dieses Unermüdliche, sehen wir auch ganz schön im Markus-Evangelium, wo ja eben der Knecht beschrieben wird. Im Markus-Evangelium fällt ja auf, da wird nicht über ein königliches Geschlechtsregister gesprochen, wie im Matthäus-Evangelium. Da wird keine Geburtsgeschichte erzählt, wie im Lukas-Evangelium, sondern nach einer ganz kurzen Einführung beginnt das Markus-Evangelium mit dem Dienst Jesu Christi. Eben für einen Diener ist es ja nicht wichtig, dass er königliche Abstammung hat. Da ist auch nicht wichtig, wie die Geburt war, sondern was ist bei einem Knecht wichtig? Dass er dient. Und so wird im Markus-Evangelium eben der Akzent auf die Taten Jesu gesetzt. Übrigens kann man es auch statistisch zeigen, wenn man alle Verse in den Evangelien auszählt, wo Jesus Christus spricht, ist es ganz klar so, dass im Markus-Evangelium prozentual der Herr am wenigsten spricht. Ja, von einem Knecht ist es ja nicht besonders wichtig, dass er viel spricht, sondern dass er dient. Der Akzent ist auf den, liegt auf den Taten. Und ein Wort, das das Markus-Evangelium förmlich charakterisiert, ist das Wort und. Kai. Und zwar kommt das im ganzen Markus-Evangelium etwa 1100 Mal vor. Nur 16 Kapitel. Und ich habe das auch statistisch angeschaut. In allen Büchern im Neuen Testament, wie prozentual, wie oft das Wort und vorkommt, also mit Abstand ist es, haben wir das dichteste Vorkommen des Wortes und im Markus-Evangelium. Und natürlich, im Deutschen sollte man keine Aufsätze schreiben, wo man ständig beginnt mit und, ja? Das ist deutsch, stilistisch nicht erwünscht. Aber das gilt nur fürs Deutsche, das kann man nicht übertragen auf andere Sprachen. Und das Markus-Evangelium, das natürlich sehr stark anschließt ans Hebräische, bei der hebräischen Erzählform ist es üblich, dass es eben mit und beginnt. Die Erzählform ist sogar, beginnt immer mit Vai und. Also Vayomer und er sprach oder er sah Vayar. Also das liegt schon in der Erzählform drin. Aber eben dieses und kommt nirgends so dicht vor wie im Markus-Evangelium. Und das zeigt eben und der unermüdliche Diener. Der aber seinen Weg geht bis zum Schluss, nicht nur bis zum Kreuz, sondern er steht auch aus den Toten auf. Und das Markus-Evangelium geht noch weiter, so weit wie keines der anderen Evangelien. Es beschreibt auch die Himmelfahrt Jesu und das Sitzen zur Rechten Gottes. Das kommt nur im Markus-Evangelium vor. Da wird gezeigt, er geht hindurch und erreicht wirklich das Endziel. Ja.
Heißt das dann auch, dass vor allem das Markus-Evangelium schon ursprünglich hebräisch war?
Nein, das nicht. Das kann man nicht daraus ableiten, aber dass die Sprache vom Hebräischen geprägt ist. Also man sagt eben, dass es viele Hebraismen hat. Nicht wahr? Wenn jemand, der Französisch als Muttersprache hat, Deutsch spricht, dann sagt er manchmal Dinge ein bisschen anders, als wie wir das auf Deutsch sagen würden. Und wenn man das zurückübersetzt, dann sieht man, ach, das ist Hebräisch, das ist Französisch. So würde man das eben sagen. Und so gibt es im Griechischen des Markus-Evangeliums sehr viele Hebraismen, also die geprägt sind von dem, dass eben Hebräisch die Muttersprache war von Markus. Ist aber korrektes Griechisch, aber stark vom Hebräischen geprägt. Das gilt übrigens für das ganze Neue Testament. Und man hat das auch sogar ganz bewusst gemacht. Zum Beispiel ein Hebraismus ist, dass im Hebräerbrief beginnt das so, es geht um Jesus Christus, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Wir würden ja auf Deutsch nicht sagen, das Wort seiner Macht, sondern wie würden wir gut Deutsch sagen? Sein mächtiges Wort. Jetzt kommt das von daher. Im Hebräischen gibt es sehr wenig Adjektive, vergleichsweise mit dem Deutschen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht alles sagen kann. Man sagt das dann eben mit Substantiven, die man anhängt. Also das Wort der Macht ist ein mächtiges Wort. Oder der Sohn seiner Liebe, Kolosser 1, das bedeutet sein geliebter Sohn. Und das hat man auch im Griechischen sehr oft eben so formuliert, obwohl man im Griechischen hätte man die Adjektive, aber man empfand das als würdiger. Diese Ausdrucksweise, eben das Wort seiner Macht, alles durch das Wort seiner Macht tragend. Der Sohn seiner Liebe versetzt, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hat eine größere Würde im Ausdruck drin. Und darum ist also das Griechische im Neuen Testament sehr stark von der hebräischen Sprache des Alten Testaments geprägt. Aber das heißt nicht, dass es ein Original war bei Markus auf Hebräisch. Ja, also und, dieser unermüdliche Diener. Und dann gibt es noch ein Wort, das sehr charakteristisch ist, das nirgends in den Evangelien so häufig vorkommt wie in Markus, das ist das Wort Euteos, alsbald. Also immer wieder heißt es alsbald. Ich glaube, man kann schon unermüdlich sein und, aber man kann ja auch ein bisschen gelassen von einem Punkt zum anderen gehen. Nein, dieses alsbald zeigt, wie der Herr wirklich von einem Punkt zum anderen ging, ohne lang zu zögern. Übrigens können wir kurz aufschlagen im Markus-Evangelium. Da wird, und das findet man nur in Markus, auf der ersten Seite ein ganzer Tagesablauf beschrieben. Lesen wir mal Markus 1, 21. Liest jemand Markus 1, 21?
Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte.
Ja, da haben wir das Wort sogleich oder alsbald, Euteos, ja? Also er geht da in die Synagoge und da wird erzählt, was da geschehen ist. Nachher, Vers 29.
Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas.
Ja, also sehen wir alsbald, ja? Und zwar und alsbald, ja, gehen sie hinaus aus der Synagoge, geht man ins Haus von Simon. Dort war die Schwiegermutter krank und der Herr erbarmt sich über sie und heilt sie. Dann, Vers 32, geht es weiter.
Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachen sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt.
Jawohl, und der Herr heilt. Also er sagt nicht, also ich habe ein Tagesprogramm bis 18 Uhr, bis Sonnenuntergang und dann ist vorbei, sondern eben, die Sonne war schon untergegangen, schon Nacht und die Leute kommen und der Herr ist für sie da. Ja, und wenn es dann so spät geworden ist, wie geht es weiter am nächsten Tag? Vers 35. Jawohl. Also, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Es war noch sehr dunkel, heißt es sogar. Nicht nur dunkel, sondern sehr dunkel. Er steht auf und bereitet den neuen Tag im Gebet vor. Also, das ist auch wieder ganz charakteristisch für das Markus-Evangelium, um uns zu zeigen, er war der Knecht Gottes, der eben unermüdlich, ohne zu ermatten, ohne niederzusinken, sein Dienst tat, bis das Ziel erreicht war. Gehen wir zurück zu Jesaja 42, Vers 4. Am Schluss von Vers 4 steht noch,
und die Inseln werden auf seine Lehre warten.
Jawohl. Dieses Wort Inseln, das haben wir letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, aber ich möchte es nochmals ausführen. Es ist ja ganz interessant. Weiß noch jemand, was im Hebräischen steht für Inseln? Iyim. Ah, man hat gut Hebräisch gelernt letztes Mal. Iyim. Das ist die Mehrzahl von I. Und zwar bedeutet I Insel, aber nicht irgendeine Insel. Also das alttestamentliche Wort Iyim könnte man nicht benutzen für, sagen wir, die Galapagos-Inseln, Archipel, oder man könnte es nicht benutzen für Hawaii und andere Inseln im Pazifik, sondern Iyim bezeichnet ganz speziell die Inseln des Mittelmeeres, und zwar auf der europäischen Seite. Aber noch mehr, Iyim bezeichnet eben auch das Festland auf der europäischen Seite, und zwar von der Türkei bis nach Spanien. Und darum ist es das Wort Iyim, wenn man das übersetzt mit Inseln, da ist nur die Hälfte ausgesagt und nur ein Teil. Aber wir haben kein Wort, das deckungsgleich wäre mit Iyim. Aber da muss man einfach wissen, Iyim, das ist ein Versuch, das zu übersetzen mit Inseln. Man müsste eigentlich jedes Mal noch eine Fußnote hinzufügen. Das erste Mal kommt das Wort vor in 1. Mose 10, bei den Söhnen von Noah. Und zwar können wir kurz aufschlagen, 1. Mose 10, Verse 2 bis 5. Wer liest?
Und diesen sind ausgebreitet die Inseln.
Nein, also von Vers 2 weg, bitte. Ja. Die Söhne.
Die Kinder Jafets sind diese: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Aber die Kinder von Gomer sind diese: Askenas, Riphat und Togarma. Die Kinder von Javan sind diese: Elisa, Tarsis, die Chiditer und die Dodaiter. Und diesen sind ausgebreitet die Inseln der Heiden in ihren Ländern, jegliche nach ihren Sprachen, Geschlechten und Leuten.
Jawohl, und dann kommen die Hamiten ab Vers 6 und noch später dann die Semiten. Also hier wird erklärt, über die Linie von Jafet kamen die Gomer her, und Gomer ist eigentlich der Vater der Kelten und Germanen. Also, und dann haben wir auch weitere Namen wie Madai, von ihm stammen die Meder ab, das sind unter anderem die Kurden, also das sind die Völker mit iranischer Sprache, aber die nicht semitischen Ursprungs sind, eben unter anderem die Kurden. Und dann Javan, das ist später in der Bibel das Wort für Griechenland. Von da stammen die Griechen ab und so weiter. Also hier wird dann weiter gesagt, die Kittim, das sind die dann später in der Bibel die Bewohner der Insel Zypern. Und da wird erklärt, Vers 5, von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen. Und da haben wir bei Inseln das Wort Iyim. In der alten Elberfelder steht dort eine gute Fußnote. Das hebräische Wort bezeichnet überall im Alten Testament die Inseln und Küstengebiete des Mittelländischen Meeres, von Kleinasien bis Spanien. Das findet man auch in dem Kommentar von Kyle Delitzsch zum Alten Testament. Kyle Delitzsch, das waren zwei deutsche Gelehrte im 19. Jahrhundert, die gehörten zu den größten Hebräisch-Spezialisten damals. Und die erklären auch im ersten Band ihres Kommentars über das ganze Alte Testament, in etwa 10 Bände, erklären sie, Iyim bezeichnet die Inselwelt des Mittelmeeres auf der europäischen Seite plus das Festland von Türkei bis Spanien. Mit anderen Worten, der langen Rede kurzer Sinn, Iyim ist ein ganz spezifisches Wort im Alten Testament für Europa. Und jetzt kommt das hier in Jesaja 42 vor. Eben der Messias wird nicht niedersinken, er wird zum Ziel kommen und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Ja, wieso steht nicht, die ganze Welt wird auf ihn harren? Die Iyim, Europa, wird hier speziell hervorgehoben. Und wenn man dann sieht, im ersten Jahrhundert, die Jünger bekamen ja von Jesus Christus den Auftrag, Apostelgeschichte 1, Vers 8, als er sich auf dem Ölberg verabschiedete, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und auch in dem noch etwas früher gegebenen Missionsbefehl, der in Matthäus 28 am Schluss steht, da sagt der Herr, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Also der Herr gibt den Auftrag, das Evangelium muss alle Völker erreichen. Und so hat es dann auch angefangen im ersten Jahrhundert, man sieht das in der Apostelgeschichte, das Evangelium kam im ersten Jahrhundert schon nach Afrika und es wurde in Asien ausgebreitet, bis in den Irak, schon zur Zeit von Petrus, Petrus war, hat ja auch gewirkt unter den irakischen Juden im Zweistromland. Und dann lässt er grüßen von seiner Frau, die in Babylon war. 1. Petrus 5. Und dann ging das Evangelium auch ganz früh nach Europa. Und gerade in der Apostelgeschichte wird ja beschrieben, wie Paulus in Apostelgeschichte 16 eine Vision bekommen hatte, die für ihn ein Auftrag war, jetzt muss er hinübergehen nach Europa und dort das Evangelium verkündigen. Er kommt nach Philippi. Die erste Europäerin, die gläubig wird durch die Mission von Paulus, war wer?
Lydia.
Genau, und dort heißt es übrigens so schön, der Herr tat ihr Herz auf. Ja? Ich glaube, man kann predigen und es geschieht nichts. Und man kann gut und gut erklären und gut predigen und es geschieht nichts. Der Herr muss die Herzen auftun. Und so ist diese Lydia das Porträt der ersten Europäerin durch Paulus Missionsarbeit, die zum Glauben kam. Ja, und im ersten Jahrhundert hätte man sagen können, wo wird sich das Christentum am meisten etablieren? In Asien, in Afrika oder in Europa oder an allen drei Orten. Aber die ganze weitere Geschichte ist dann so verlaufen, dass effektiv Europa der Kontinent wurde, wo das Christentum die größte Tiefen- und Breitenwirkung ausgeübt hat. Und wenn man bedenkt, die Germanen, die waren ja vor 2000 Jahren so wild, und auch die Helvetier natürlich in der Schweiz. Aber es gibt eben bei den Germanen über die Germanen eine schöne Beschreibung bei Julius Caesar. Beschreibt er die also wirklich als ein sehr wildes Volk, das spärlich bekleidet sei und so weiter und wilde Spiele mache, einfach nur zum Vergnügen und für die eigene Ehre. So beschreibt er sie. Und wenn man denkt, dass also die Vorfahren von hier noch Wein oder Alkohol aus den Schädeln ihrer Feinde getrunken haben, da muss man sagen, das Evangelium hat schon einiges verändert. In Europa. Und zwar kam eben die Bibel und damit auch eben göttliches Recht kam nach Europa. Natürlich könnte ja jemand sagen, ja, brauchen wir gar nicht, wir haben das römische Recht. Ja gut. Im römischen Reich und im römischen Recht war das üblich, dass man Kinder aussetzte. Also massenweise wurden unerwünschte Kinder ausgesetzt. Abtreibung wurde auch praktiziert im Römischen Reich. Die hatten schon damals ihre Mittel. Giftkräuter und so weiter, Selbstvergiftung und dann kommt es zum Ausstoß. Da war alles praktiziert und durch das Christentum wurde die Kindsaussetzung, Kindsmord, Abtreibung, all diese Dinge verschwanden eins ums andere. Und so wurde Europa christianisiert, auch wenn nicht alle Europäer wirkliche Christen wurden, aber die biblischen Werte, die haben Europa ganz durchgreifend verändert und geprägt. Und die ganze Kultur wurde davon geprägt. Jetzt könnte man zeigen, welchen Einfluss das auf die Musik hatte und so weiter. Kann man in allen Bereichen kann man das zeigen. Nun, hier in Jesaja 42 steht Vers 1 am Schluss, er wird den Nationen das Recht kundtun. Und dieses Recht der Bibel kam wirklich zu den Nationen, den nichtjüdischen Völkern. Aber das ist noch allgemein und jetzt eben in Vers 4 wird betont, und die Iyin werden auf seine Lehre harren. Und tatsächlich in diesem Kontinent, auf der europäischen Seite, dort kam die Botschaft des Messias am nachhaltigsten hin. In Vers 6 können wir das noch dazu lesen.
Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen.
Jawohl, auch hier wieder sehr allgemein, das Licht der Nationen. Also er wird zu den heidnischen Völkern sein Licht hinkommen lassen, aber Vers 4 ist eben spezifischer, die Iyin, Europa. Und vielleicht können wir noch dazu lesen, Vers 10.
Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner.
Jawohl. Hier werden wieder die Ijim erwähnt. Und das wäre wieder ein Hinweis auf Europa. Und bei diesem Aufruf eben singt ein neues Lied. Ich muss erklären, das neue Lied ist in der Bibel, es kommt 7-mal vor. Das ist eine dieser 7 Stellen. Im Alten und im Neuen Testament. Das neue Lied ist immer das Lied der Erlösung. Und hier werden also Menschen aufgerufen, das Lied der Erlösung zu singen. Vom Ende der Erde her. Und ganz speziell wird erwähnt, ihr Ijim und ihre Bewohner. Also Europa soll das Lied der Erlösung singen. Ja, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten. Wir sind stehen geblieben in Kapitel 42, Vers 4. Eben, es ging um Europa. Vielleicht in dem Zusammenhang mit diesen Ijim möchte ich noch hinweisen auf die erste Stelle in Jesaja, wo der Begriff vorkommt. Und zwar in Kapitel 11. Es geht um die Endzeit, wenn der Messias, in der der Messias als König kommen wird. Und da beschreibt Kapitel 11, wie Gott dann die Juden aus allen möglichen Teilen der Welt nach Israel bringen wird. Wer liest Vers 11, bitte? 12.
Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde.
Jawohl, also in der Endzeit werden die Juden gesammelt werden aus der ganzen Welt und das ist ja geschehen in unserer Zeit. Seit der ersten jüdischen Einwanderung 1882 sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern zurückgekehrt ins Land der Väter. Aber hier werden ein paar detaillierte geografische Angaben gemacht, wo sie herkommen werden. Und unter anderem wird eben erwähnt, aus den Inseln des Meeres. Aber auch hier eben aus den Ijim des Meeres. Also aus Europa werden sie kommen. Wir haben hier die Ausdrücke Assyrien. Das ist die geografische Bezeichnung für den Nordirak. Und wir haben Sinear, das ist die geografische Bezeichnung des Südiraks. Im 20. Jahrhundert ist ja die ganze jüdische Gemeinschaft, die es noch gab, im Irak, 150.000, ausgezogen, geflüchtet und ausgezogen. Dann haben wir Ägypten, erwähnt, aber auch Patros. Bei Ägypten steht im Hebräischen Mitzrayim, das ist speziell unter Ägypten, und Patros ist das biblische Wort für Oberägypten. Und aus Ober- und Unterägypten sind im 20. Jahrhundert praktisch alle 80.000 ägyptischen Juden ausgewandert. Und dann haben wir Äthiopien, das ist auf Hebräisch Kusch. Das ist die Bezeichnung für Sudan und Äthiopien. Und da sind ja Zehntausende von schwarzen Juden in dramatischen Aktionen aus Sudan und von Äthiopien herkommend nach Israel gebracht worden. Dann haben wir Elam, das ist eine Bezeichnung für Persien. Und es sind ja in unserer Zeit über 100.000 persische Juden unter ganz dramatischen Umständen sind aus dem Iran herausgekommen und eben zu Zehntausenden nach Israel gebracht worden. Und dann haben wir Hamat, das ist die biblische Bezeichnung für das Land Hama im heutigen Syrien. Und auch aus Syrien sind praktisch alle syrischen Juden im 20. Jahrhundert evakuiert worden. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alle Begriffe erklärt. Und dann bleibt eben noch die Ijim des Meeres. Und eben nach der Judenvernichtung durch die Nazis ist dann über eine halbe Million Juden, die noch übrig geblieben sind, aus Europa, sind sie nach Israel gebracht worden. Also auch da haben die Ijim wirklich in der erfüllten Prophetie eine ganz eindrückliche Bedeutung. Ja, dann gehen wir weiter in Jesaja 42. Liest jemand noch Vers 5?
So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen.
Jawohl, bis dahin mal. Hier wird gesagt, dass der Messias eine Aufgabe hat im Blick auf das Volk Israel und im Blick auf die nicht-jüdischen Völker. Nicht wahr? Es heißt, ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes. Das ist gemeint das Volk Israel. Und zweitens, zum Licht der Nationen. Frage, welcher Bund ist hier gemeint? Ich werde dich setzen zum Bund des Volkes. Wie? Der neue Bund. Der neue Bund wurde ja schon im Alten Testament an vielen Stellen angekündigt. Die ausführlichste Stelle über den neuen Bund findet sich wo? Jeremia 31, ja. Und zwar kann man sich gut merken, 31. Ja, liest jemand?
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Werken machte, da ich sie bei der Hand nahm, als ich sie aus Ägyptenland führte. Welchen Bund sie nicht gehalten haben und sie zwingen musste, spricht der Herr, und ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Wort sein, sondern ich ihr Gott sein.
Jawohl. Also, das ist ja schon sehr beachtenswert. Im Alten Testament spricht Gott über einen neuen Bund, über ein neues Testament. Das Wort Testament heißt ja Bund. Im alten Bund spricht Gott über den neuen Bund, den er machen wird. Mit wem soll dieser neue Bund geschlossen werden? Wo steht das? In welchem Vers? Ja, und schon 31, ja? Mit dem Haus Juda, aber steht auch noch mit dem Haus Israel. Was heißt das? Ja, das sind die 12 Stämme. Das Haus Israel, das sind die 10 Stämme, die so genannt werden. Und das Haus Juda, das sind die 2 Stämme, Juda und Benjamin. Also, der neue Bund wird mit Israel geschlossen werden. Das ist wichtig, weil es gibt viele Christen, die sagen, der neue Bund sei mit der Gemeinde geschlossen. Das steht aber nirgends in der Bibel. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Steht nirgends. Aber als der Herr Jesus das Abendmahl einsetzte an diesem Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha bereits auf ihn gefallen waren, da hat er den Kelch genommen und gesagt, dieser Kelch ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Also der Jesus sagt, der neue Bund wird nun geschlossen werden auf der Grundlage seines Todes am Kreuz. Nicht wahr? Schon der erste Bund am Sinai wurde geschlossen, indem Opfertiere dargebracht wurden. Also dieser Bund musste mit Blut eingeweiht werden. Und der neue Bund sollte eben auch mit einem Opfer eingeweiht werden, aber mit dem Opfer nicht von Stieren und Böcken, sondern mit dem Opfer des Messias. Aber der Bund wird dann einmal in der Zukunft offiziell mit dem Volk Israel geschlossen werden. Und grundsätzlich wurde dieser Bund eben schon gegründet durch den Tod des Messias. Und wenn Gott also sagt in Jesaja 42, ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, dann heißt das, dass er eben zum Opfer werden wird, auf dessen Grundlage Gott schließlich den neuen Bund mit Israel schließen wird. Und im Judentum hat man also verstanden, dass der Messias einen neuen Bund schließen wird, gründen wird, und mit diesem neuen Bund wird es auch eine Änderung des Gesetzes geben. Das findet man also diesen Gedanken auch in der rabbinischen Literatur. Und so heißt es zum Beispiel in einem Kommentar, der heißt Kommentar zum Midrash Kohelet, also Kommentar zum Buch Prediger. Dort heißt es, du kannst die Torah, die wir in dem heutigen Zeitalter lernen, nicht vergleichen mit der Torah des Messias. Also man wusste, wenn der Messias kommt, wird er ein neues Gesetz, eine neue Torah bringen. Und diese neuen Gesetze, die finden wir eben im Neuen Testament. Und das macht eben diese Unterschiede aus im Neuen Testament und im Alten Testament. Es gibt ja Kritiker, also Ungläubige und Atheisten, die sagen, ja, die Bibel ist voller Widersprüche. Warum kann es im Neuen Testament so heißen, im Alten Testament so? Was heißt voller Widersprüche? Es muss so sein. Weil es die Torah vom Sinai gibt und dann die neue Torah des Messias. Und dieser Ausdruck, die Torah des Messias, der Ausdruck kommt sogar so vor in der Bibel, im Neuen Testament. Wo? Ja.
Galater 6.
Galater 6, richtig, aber Römerbrief behandelt eben ein ähnliches Thema. Galater 6 können wir gerade aufschlagen. Vers 2.
Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
Jawohl. Und wenn wir jetzt eben zurück übersetzen auf Hebräisch, Gesetz ist auf Hebräisch Torah und Christus ist Messias. Christus ist eben Griechisch und Hebräisch Messias. Also die Torah des Messias. Und diese neue Torah des Messias im Neuen Testament, die ist eben genau wie das im Judentum erwartet worden war. Du kannst die Torah, die wir in der heutigen Zeit lernen, nicht vergleichen mit der Torah des Messias. Man erwartete ein Gesetz, das höher sein wird als das Gesetz vom Sinai. Und dieser Unterschied ist zum Beispiel erkennbar daran, die Torah vom Sinai sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Aber die Torah des Christus sagt in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebet eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hatte. Also das Gesetz des Christus erwartet, dass der Mann bereit ist bis zum Letzten für seine Frau. Das haben die 10 Gebote nicht verlangt. nur du sollst nicht Ehe brechen. Nicht wahr? Und es gibt Ehen, die sind von dem her gesehen intakt und trotzdem fehlt das Wesentliche. Und dann, und vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen mehr als nur das fehlt, ist vielleicht schon einiges noch da, aber Hingabe bis in den Tod, das ist etwas ganz anderes. Und der Unterschied kommt daher, das Gesetz vom Sinai war Israel gegeben, das heißt einem Volk, das nach dem Auszug aus Ägypten aus hauptsächlich nicht bekehrten Menschen bestand. Man wurde ja nicht durch Bekehrung Israelit, sondern durch die Geburt. Und durch die Beschneidung wurde das bestätigt. Aber also das Gesetz vom Sinai richtet sich in dem Sinn an ein Volk, das von dem nicht erwartet ist, wird, dass es innerlich erneuert ist. Und so sind all diese Gesetze in der Tora, im Alten Testament, sind Gesetze, um das Leben eines Volkes zu regeln, aber von einem Volk, von dem man nicht erwartet, dass alle erneuert sind. Aber im Neuen Testament geht eben die Bibel davon aus, das Gesetz des Christus richtet sich an Menschen, die sich bewusst bekehrt haben, die bewusst ihre Schuld vor Gott im Gebet bekannt und bereut haben und die ganz bewusst die Vergebung Gottes durch den Opfertod Jesu in Anspruch genommen haben. Und solchen Menschen gibt Gott eine neue Natur, das ewige Leben, und so haben sie von Gott her die Kraft, um das Gesetz des Christus auszuleben. Nicht wahr? Die Tora am Sinai sagte, du sollst nicht stehlen. Das Gesetz des Christus sagt in Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr das Gute, damit er dem Bedürftigen mitzuteilen habe. Also nicht nur nicht wegnehmen, das Privateigentum des Nächsten zu achten, sondern da, wo einer eben Mangel leidet an Privateigentum und das Nötige nicht hat, geben. Das merkt man, das sind Welten dazwischen. Und man kann natürlich sagen, es ist nicht grundsätzlich etwas anderes. Nicht wahr? Ehebruch ist auch im Gesetz des Christus, im Neuen Testament, schwere Sünde. Aber die Anforderungen sind noch höher. Nicht nur nicht Ehe brechen, sondern die Frau lieben bis in den Tod. Und so findet man natürlich zu den Gesetzen unzählige Parallelen, aber auch wichtige Unterschiede. Denn all die Gesetze über Opfer, die werden nicht mehr wiederholt für die Gemeinde. Und dann auch die Gesetze über Speise auch nicht mehr. Also, dass man Schweinefleisch nicht essen dürfte. Das findet man im Neuen Testament nicht. Sondern in 1. Timotheus 4 wird eigentlich alles Fleisch freigegeben zum Gebrauch. Also da gibt es diese Unterschiede. Und wenn wir die 10 Gebote anschauen, können wir sagen, man findet alle Gebote neu formuliert im Neuen Testament. Auch, du sollst keine anderen Götter haben. Das Neue Testament sagt nicht, darf man andere Götter haben. Aber das Gebot ist noch viel, viel expliziter, noch viel strenger, kann man sagen. Aber es gibt ein Gebot in den 10 Geboten. Da gibt es keine Parallele. Sabbatgebot. Ja. Also in Bezug auf die Gemeinde gibt es im Gesetz des Christus kein Sabbatgebot. Und darum sagt auch Kolosser 2, Vers 16, dass niemand die Gläubigen der Gemeinde verurteilen soll im Blick auf Sabbate. Eben weil es kein Sabbatgebot gibt für die Gemeinde. Ja? Ja, eben indem sie die Schrift verdrehen Und gerade dieses ausdrückliche Wort in Kolosser 2 einfach nicht akzeptieren. Und dann geht es noch weiter bis zur Geschichtsverfälschung. Die sagen ja, der erste Tag der Woche, das quasi der Sonntag, das sei erst durch Kaiser Konstantin sei das eingeführt worden, als heidnischer Tag ins Christentum eingeführt. Das stimmt nicht. Wir können mit den Quellen bis ins frühe Christentum zurückverfolgen, dass der erste Tag der Woche, übrigens der Tag, an dem der Herr Jesus als Auferstandener in der Mitte der Jünger erschien, Johannes 20, inmitten der versammelten Jünger erschien, das war der erste Tag der Woche. Und bis, außerbiblisch, bis in die früheste Christenheit können wir zeigen, dass dieser erste Tag der Woche, der Auferstehungstag, der Versammlungstag, der Hauptversammlungstag der Gläubigen war. Also das ist eine Geschichtsfälschung, die die Adventisten da betrieben haben und immer noch betreiben. Es wird ständig kommen die mit diesem Argument. Und das stimmt nicht. Und dieser erste Tag der Woche kann man auch außerbiblisch zeigen, bis in die frühe Christenheit wurde genannt der Tag des Herrn. Also wörtlich der dem Herrn gehörige Tag. Der Tag des Herrn ist der Gerichtstag. Aber der dem Herrn gehörige Tag, Kyriake Hemera, so in Offenbarung 1, Vers 10. Das ist der Auferstehungstag, also der Tag der Woche, der ganz besonders dem Herrn geweiht ist und darum der Tag für den Gottesdienst ist. Eben gegründet auf die Auferstehung des Messias. Nun sehen wir in dem neuen Bund, Jeremia 31, 31, sagt Gott, dieser Bund wird ganz anders sein, und zwar wird Gott seine Gebote in die Herzen hineinschreiben. Und das meint eben die Wiedergeburt. Dass Gott eine neue Natur gibt, die fähig macht, diese Gebote im Herzen eingeschrieben umzusetzen. Und man kann sagen, obwohl der neue Bund mit Israel geschlossen wird, hat aber die Gemeinde schon alle Segnungen dieses neuen Bundes bekommen. Auf der Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. Das heißt also, alle Auswirkungen, die dieser neue Bund hat, hat die Gemeinde bekommen. Aber offiziell wird der Bund nicht mit der Gemeinde geschlossen, sondern mit Israel. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man festhalten muss, sonst gibt es eben immer ein Durcheinander zwischen Gemeinde und Israel.
Ich habe noch eine Frage.
Ja? Ja.
Und von denen gibt es einige, die jetzt den Sonntag feiern und einige, die immer noch den Schabbat feiern.
Es ist ja so, auch der Apostel Paulus hat ja, in der Apostelgeschichte sehen wir das, er ist weiterhin in die Synagoge gegangen. Er hat sogar ein Nazirägelübde gehabt, Apostelgeschichte 18, und er hat sogar die Kosten von Opfern übernommen, von Brüdern in Jerusalem, Apostelgeschichte 21. Das hat er alles in dem Sinn gemacht, wie er schreibt in 1. Korinther 9, Vers 20, ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, also unter der Tora vom Sinai, denen, die untergesetzt sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Und dann in Vers 22 sagt er, ich bin allen, alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette. Also er als Jude, und das haben auch die anderen Juden so gemacht, hat weiterhin diese Dinge praktiziert. Er hat zum Beispiel auch Timotheus beschnitten, um der Juden willen, in Apostelgeschichte 16. Das hat er gemacht, um eben eine offene Tür zu halten in der Judenmission. Aber den Gläubigen, die aus den heidnischen Völkern zum Glauben gekommen waren, hat er ganz grundsätzlich verboten, sie dürften sich nicht beschneiden lassen, also aus religiösen Gründen, ja. medizinisch ist etwas ganz anderes. Aus religiösen Gründen, sie dürften nicht beginnen, jetzt die jüdischen Feste zu feiern. Das wird im Galaterbrief ganz klar, mit aller Schärfe dargelegt. Und so muss man also unterscheiden, wenn messiasgläubige Juden, die sich bekehrt haben, die gehören zur Gemeinde, aber dadurch, dass sie eben jüdisch leben, haben sie eine offene Tür zu ihren Volksgenossen. Und das ist etwas anderes. Also das sind zwei Dinge nebeneinander. Obwohl der Apostel Paulus sagt, als Erretteter bin ich selber nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai, aber als Jude konnte er das praktizieren. Er hat Timotheus beschnitten, weil er Jude war. Seine Mutter war jüdisch. Aber Titus hat er nie beschnitten, weil der ganz klar ein Nicht-Jude war. Und so muss man das einordnen. Aber es ist leider so, in der Praxis gibt es da sehr viel Verwirrung. Und eben, es gibt Organisationen, die laden nicht-jüdische Christen ein, dass sie eben auch jüdische Feste feiern und so weiter. Und so wird ein heilloses Durcheinander angerichtet. Ja, wir gehen zurück zu Jesaja 42. Also wir haben gesehen, ich setze dich zum Bund des Volkes. Das hat eine tiefe Aussage im Blick auf Golgatha. Und dann zum Licht der Nationen. Und sein Ziel soll sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Das heißt, der Herr Jesus sollte Menschen, die geistlich blind sind, die Augen öffnen. Menschen, die gefangen sind in der Gewalt Satans, soll er befreien, so aus dem Kerker herausführen. Menschen, die in der Finsternis sitzen, herausbringen ans göttliche Licht. Und um diesen Auftrag eben zu unterstreichen, hat der Herr Jesus diese Dinge auch als Wunder getan, indem er Blinden die Augen geöffnet hat, sogar einem Blindgeborenen, Johannes 9. Und er hat dämonisch besessene Menschen eben befreit durch Befehl, den Dämonen geboten, um zu zeigen, er hat die Macht über Blindheit und über Gefangenschaft. Jetzt ist es noch bemerkenswert, wir haben noch gar nichts gesagt zu Vers 5. Also der Gott, der dem Messias, seinem Sohn, den Auftrag gibt, Bund des Volkes zu werden, Licht der Nationen, stellt sich vor als der Schöpfer. Was wird da gesagt über den Schöpfergott? Können wir das noch kurz zusammentragen?
Er hat den Himmel geschaffen und die Erde.
Jawohl. Jawohl. Wobei zu sagen ist, im Hebräischen ist das Wort Himmel immer in der Mehrzahl. Es gibt gar kein Einzahlwort. Shamayim ist Mehrzahl. Auch wenn es Einzahl ist. Ja? Es ist so wie im Englischen das Wort Fisch kommt nur in der Einzahl vor, auch wenn es viele Fische sind. Ja? Also man sagt nicht Fisches, sondern Fisch. Also 10 Fische, 10 Fisch. Es ist ein Einzahlwort, so wie Shamayim ein Mehrzahlwort ist. Und darum muss man korrekt übersetzen in 1. Mose 1,1. Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim v'et ha-Aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und zwar ist dort mit Himmel gemeint das Universum. Denn erst am zweiten Schöpfungstag erschafft Gott die Atmosphäre, die wir ja als blauen Himmel wahrnehmen. Und nennen wir auch Himmel, oder? Und dort heißt es, also Gott schafft dort die Ausdehnung. Luther hat übersetzt Feste, das ist falsch. Rakia meint etwas, das hauchdünn und weit ausgedehnt ist. Und die alte Elberfelder hat das sehr korrekt übersetzt mit Ausdehnung. Und dann heißt es, und Gott nannte die Ausdehnung Shamayim, Himmel. Und so ergeben sich zwei Himmel. Also der Lufthimmel Shamayim, und der Astralhimmel, der Kosmos, auch Shamayim. Aber dann wird in der Bibel noch ein dritter Himmel unterschieden. Ja? In 2. Korinther 12 sagt der Apostel Paulus, er sei entrückt worden in den dritten Himmel. Und parallel sagt er dann, er sei entrückt worden ins Paradies. Also der dritte Himmel ist das Jenseits. Das heißt also, im Diesseits haben wir zwei Himmel, Lufthimmel und das Universum. Und dann gibt es eben als dritten Himmel das Jenseits. Jetzt aber hier wird gesagt von Gott, er habe den Himmel erschaffen. Aber noch mehr, was wird gesagt? Den Himmel ausgespannt. Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Das Universum, das sich ausdehnt.
Au, das klingt aber ganz interessant, ja. Ja, also es gibt noch mehr Stellen, die darüber sprechen, über dieses Ausdehnen. Nehmen wir mal Psalm 104 dazu. Psalm 104, Vers 2. Liest das jemand?
Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt, gleich einer Zeltdecke.
Ja, also hier wird noch etwas dazu gesagt, zu diesem Ausspannen, wie eine Zeltdecke. Also eine Zeltdecke, ist klar, das ist eine Decke aus Ziegenhaarfellen, wie das bei den Beduinen heute noch üblich ist, diese dunklen, schwarzen Teppiche. Wenn man ein Zelt aufstellt, muss man diese Teppiche aufrollen und dann eben so ausbreiten und befestigen. Wird also das Ausdehnen des Himmels wird verglichen wie mit dem Ausbreiten eines Ziegenhaarteppichs. Übrigens, wer war schon in einem Beduinenzelt unter einer solchen Schwarzhaardecke? Was sieht man da, wenn man unter dem Zelt ist und draufschaut? Sieht man Sterne, wie geht das? Ja, wie war das? Warum sah man da Sterne? Oder wie Sterne?
Lichtpunkte.
Ja, also das Licht, das da so durch die Maschen der Ziegenhaardecke reinkommt, das wirkt so wie kleine Lichtpunkte. Also wirklich wie Sterne am schwarzen Firmament. Und von daher ist natürlich diese Analogie zwischen der Zeltdecke und dem Himmel gegeben. Aber das Erstaunliche ist eben, dass, jetzt haben wir in Jesaja gelesen, der den Himmel ausspannt, Psalm 104 auch wieder, der den Himmel ausspannt. Und schauen wir mal noch Vers Jesaja 48, Vers 13.
Meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihnen zu, allesamt stehen sie da.
Ja, ach, da wieder, ausgespannt die Himmel. Und 45, Vers 12, nochmals.
Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Heer.
Jawohl. Und ausspannen heißt wirklich im Hebräischen ausdehnen, ausbreiten. Das ist natürlich interessant aus dem Grund, weil im 20. Jahrhundert hat man die Feststellung gemacht, bereits in den 20er Jahren, dass die Galaxien, also diese Sternhaufen, Sterneninseln von übrigens je etwa 100 Milliarden Sternen, dass die eine Verschiebung des Lichtes haben gegen das Rote hin. Und zwar allgemein alle, praktisch alle Galaxien, die man von der Erde aus sieht, heute rechnet man etwa mit 100 Milliarden Galaxien, an je etwa 100 Milliarden Sternen. Und praktisch alle Galaxien haben eine Verschiebung zum Rot hin. Und man hat festgestellt, auch noch später, je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto stärker ist die Verschiebung des Lichtes gegen Rot. Und das kann man deuten, dass diese Galaxien sich eben von uns wegbewegen. Oder dann verschiebt sich das Licht gegen das Rote hin, wenn die Bewegung weggeht. Das ist ähnlich wie wenn das Polizeiauto an uns vorüberfährt. Ja? Da geht der Ton hoch und dann wieder runter. Und das ist nicht nur eine Täuschung, eine akustische Täuschung. Das ist effektiv so. Früher, als man noch nicht wusste, wie das genau war, hat man sogar extra Musiker eingestellt. Die mussten da auf den Eisenbahnwagen und mussten diese Verschiebung nachmachen. Die haben wirklich alle... Ja, wirklich, der Ton ist so, hat sich so verändert. War klar, das ist also keine Einbildung, das geschieht wirklich so. Und heute können wir das eben erklären, weil durch die Bewegung werden die Wellen dann ausgedehnt, wenn das Auto von uns weggeht, ja? Und dann verändert sich der Ton so, und wenn das Auto zu uns hinkommt, dann werden die Wellen zusammengedrückt und wir haben das Gefühl, oder wir hören dann eben einen höheren Ton. Und so ist es eben mit dieser Verschiebung zum Rot hin. Ja, haben sich gesagt, aber das würde ja bedeuten, dass das Weltall eben sich ausdehnt. Dass das Weltall gestern kleiner war als heute und vorgestern kleiner als gestern. Und das hat dann in den 1950er Jahren dazu geführt, dass die meisten Wissenschaftler die Urknalltheorie akzeptiert haben. Man hat gesagt, ja, wenn das Weltall sich ausdehnt, ja, dann muss es ja irgendwann mal begonnen haben. Rechnen wir mal alles zurück, ja? Also, vorgestern war es noch kleiner als gestern und vorvorgestern noch kleiner. Also, gehen wir zurück. Wie weit sollen wir zurückgehen? Ja, man hat nicht mehr aufgehört, weil Gott keine Rolle spielt. Keine Rolle mehr spielt in der Wissenschaft, heute. Und dann haben wir uns gesagt, ja gut, gehen wir zurück. Und Schluss. Alles in einem Punkt. Ja, und dann, ja, da hat es begonnen, sich auszudehnen. Das war der Urknall. Diese Ausdehnung war der Urknall. Nun, die Bibel spricht an keinem einzigen Ort in der Bibel von einem Urknall. Aber sie spricht darüber, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat und auch all die Galaxien und dass er dann das Weltall ausgedehnt hat und immer noch ausdehnt. Ich war im Psalm 104, wer den Himmel ausspannt, nicht nur ausspannte, ausspannt. Also haben wir hier die Schöpfungsmacht Gottes demonstriert, der wirklich das Weltall ausspannt. Und das ist das große Problem, hat er noch festgestellt. Übrigens, je weiter weg die Galaxien sind, desto schneller fliegen sie weg. Das ist nicht ganz logisch, oder? Jetzt sucht man eben nach einer Kraft, die das bewirkt. Und so ist man dann auf die Idee gekommen mit der dunklen Materie und dunklen Energie. Also eine Energie, die noch niemand jemand feststellen konnte. Aber das muss es irgendwie geben, sonst würde es ja nicht so geschehen. Aber wir wissen, dass es eben der Schöpfer ist, der das Weltall ausdehnt. Und das stimmt mit der Bibel überein. Und Gott stellt eben seine Macht hier vor. Er ist der Gott, der nicht nur Himmel und Erde erschaffen hat, sondern er ist es auch, der den Himmel ausspannt, das ganze Weltall in der Hand hat. Und dieser Gott ist es, der seinen Sohn gesandt hat, um zum Bund des Volkes zu werden, zum Licht der Nationen. Und dann sagt Gott noch in Vers 8, ja.
So, in Vers 5 steht ja, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Also der Unterschied zwischen Odem und Geist würde mich mal interessieren.
Also hier ist es Vers 5.
Lebenshauch vielleicht in anderen Übersetzungen.
Ja, genau. Richtig. Aber es ist so: Nein, es ist zuerst Hauch, Neshama, und dann ist es das normale Wort für Geist, Ruach. Also Neshama, der Hauch, meint überhaupt das Leben, das Phänomen Leben, im Gegensatz zu toter Materie. Gott ist der, eben das Leben gibt, und Geist meint dann eben unsere Fähigkeit zu denken, zu überlegen und zu erfassen. Also Gott ist der Geber des Lebens der Menschen, und er ist auch der Geber der Fähigkeit, gegeben hat, intelligent zu, rational zu denken. Das ist die Fähigkeit des Geistes. Ja?
Neshama heißt doch auch Seele.
Ja, das übliche Wort für Seele wäre eher Nefesh. Das ist das normale Wort. Geht auch zurück auf Nafash, hauchen. Aber Nefesh ist speziell das typische Wort für Seele, hat aber verschiedene Bedeutungen noch dazu. Und im Gegensatz zu Ruach ist dann eben Seele, wenn es zusammen vorkommt, beides, ist Seele mehr der Sitz der Persönlichkeit, das Ich, und der Geist eben die Fähigkeit, rational zu denken.
Okay.
Ja? Die wollen gewisse Bedingungen eines angeblichen Urknalls wollen sie simulieren und da neue Ergebnisse kriegen. Und ich meine, für uns als Christen ist das sehr interessant, weil das wird dann wieder neue Erkenntnisse geben über die Wunder der Schöpfung, aber den Urknall werden sie nicht finden. Aber es ist ein bisschen schade für das Geld. Es ist ja unglaublich, was da investiert wird. Und es gäbe dann eben andere Dinge, die noch dringender wären. Ja, aber hier müssen wir mal einen Punkt machen für heute. Wir können dann nächstes Mal vielleicht noch weiterfahren mit Versen 8 und 9 und dann gehen wir zu Kapitel 49. Das heißt, beim nächsten Mal, wo wir mit Jesaja weiterfahren, nächstes Mal haben wir ein Spezialthema. Aber davon mehr gleich später. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so reich und wunderbar ist, und wir finden dich darin auf jeder Seite. Und wir finden deine Herrlichkeit und deine Größe, und auch heute haben wir gesehen, wie du gekommen bist vom Himmel her, und du bist Mensch geworden, um an unserer Stelle als Mensch für Menschen zu sterben. Du bist als Opfer geworden, um diesen neuen Bund mit all diesen Segnungen gründen zu können. Und das beinhaltet auch, dass es so möglich geworden ist, eben ganz neue Menschen zu werden. Menschen, die von Gott her auch befähigt werden, um dem Wort Gottes gehorsam zu sein und dir in deinen Fußstapfen zu folgen. Und so bitten wir dich auch, dass du uns hilfst, dieses Gesetz des Christus, diese wunderbaren Gebote des neuen Lebens, auch in unserem Leben mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft umzusetzen. Amen. Amen.